Deutschlandfunk, Europa heute.
Im April 2008 stellt die NATO auf ihrem Gipfel in Bukarest nicht nur der Ukraine, sondern auch Georgien eine Zukunft im Bündnis in Aussicht. Wir sind übereingekommen, dass diese beiden Länder Mitglieder der NATO werden, heißt es in der Gipfelerklärung, der ein langes Ringen vorausgegangen war. Der damalige Generalsekretär Jabdohob Scheffer bemühte sich im Anschluss, mögliche Zweifel auszuräumen.
But I stand to be corrected if the sentence we agreed today that Ukraine and Georgia will become members of NATO leaves a shimmer of a doubt. Not in my opinion.
14 Jahre später hoffen die Ukraine und Georgien weiterhin auf eine Aufnahme in die NATO, während Gebiete ihres Landes besetzt sind und von Moskau kontrolliert werden. Der Konflikt zwischen Russland und Georgien eskalierte bereits kurz nach diesem erwähnten NATO-Gipfel im Sommer 2008 und zeigt neben klaren Unterschieden doch einige Parallelen zur aktuell zugespitzten Lage in der Ukraine. Die wollen wir uns näher anschauen mit unserer Kollegin Gesine Dornblüt, die die Region oft bereist hat und sich gut auskennt. Frau Dornblüt, helfen Sie uns vielleicht zunächst, den Grundkonflikt zu verstehen. Georgien war eine der ersten Sowjetrepubliken, die unabhängig wurde. Und seitdem schwelte auch dieser Konflikt mit und um Südossetien, der dann 2008 in einem Krieg eskalierte. Worum ging es da im Kern?
Als Georgien unabhängig wurde, da wollten mehrere Regionen innerhalb der georgischen Sowjetrepublik selbst Unabhängigkeit, allen voran Südossetien und auch Abchasien. Neben anderem spielten dabei ethnische Fragen eine Rolle, denn in diesen Gebieten, die an Russland grenzen, leben Südosseten und Abchasen und die sprechen tatsächlich auch eine andere Sprache als Georgisch und sie fühlten sich von den Georgiern diskriminiert. Es kam dann bereits Anfang der 90er Jahre zu zwei Separationskriegen. Auf der Seite der Südosseten und der Abchasen waren auch russische Soldaten beteiligt. In diesen Kriegen gab es mehrere tausend Tote und etwa 250.000 Georgier wurden vertrieben. Das Ganze endete mit Waffenstillständen. Es gab aber keinen Frieden und keine politische Lösung, denn Südosseten und Abchasen bestanden und bestehen weiter auf ihrer Unabhängigkeit. Sie berufen sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Georgien aber besteht auf territorialer Integrität, entsprechend dem Völkerrecht. Und so schwelte dieser Konflikt bis 2008, aber weitgehend ohne größere militärische Auseinandersetzung.
Es gab also schon lange Spannungen, bevor der Krieg dann im Sommer 2008 ausbrach. Welche Parallelen zur jetzigen Situation in der Ukraine lassen sich erkennen?
Also abgesehen von dem Hauptunterschied meiner Meinung nach, dass es im Donbass nämlich keine ethnische Komponente gibt, in Georgien aber sehr wohl, kann man tatsächlich einige Parallelen ausmachen, vor allem im Verhalten Russlands. Bevor Georgien in der Nacht vom 7. auf den 8. August 2008 Südossetien mit Artillerie beschoss und damit ja den Einmarsch Russlands auslöste, hatte es eine lange Vorgeschichte von Provokationen, von militärischen Drohungen und anderen Nadelstichen von russischer Seite gegen Georgien gegeben. Ich habe mir nochmal den Bericht einer Fact-Finding-Mission angeschaut, den die EU 2008 nach dem Krieg in Auftrag gab, den sogenannten Taliavini-Report, und da kann man das alles nachlesen. Auch in Georgien hat Russland in den nicht von der Regierung kontrollierten Gebieten lange vor dem Augustkrieg russische Pässe ausgegeben. Russland hat die Regionen außerdem jahrelang politisch, wirtschaftlich und militärisch unterstützt, wie jetzt die sogenannten Volksrepubliken in der Ostukraine. Dann gab es auch damals Manöver. Auch damals waren russische Truppen in der Region im Sommer 2008. Russland führte damals gerade ein Manöver im Kaukasus durch. Und auffällig ist auch, dass Russland auch damals von einem Genozid sprach, wie Präsident Wladimir Putin jetzt beim Besuch des Bundeskanzlers in Moskau. Und auch damals entbehrte das jeder Grundlage. Die EU hat nämlich in dem Bericht festgestellt, dass es keine Belege für einen Genozid gab. Und dafür sprachen auch die Opferzahlen unter den südossetischen Zivilisten. Die hat Russland nämlich nach unten korrigiert. Erst sprachen sie von 2000 Tote, einige Wochen später dann von 162. Was natürlich immer noch schlimm ist, aber eine doch wesentlich geringere Zahl.
Und auch die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken im Donbass durch Russland liegt jetzt durch die offizielle Aufforderung der Duma in der Luft. Auch das ist ja ein aus Georgien bekanntes Modell. Was hat die Anerkennung Südossetiens und Abchasiens durch Russland gebracht? Wie muss man sich die Lage in diesen abtrünnigen Gebieten vorstellen?
Russland hat in diesen Regionen das Sagen. Wirtschaftlich sind sie komplett abhängig von Moskau. Südossetien, das ja sehr klein ist, vor allen Dingen von Zuwendungen aus Moskau, Abchasien, in erheblichem Maße von russischen Touristen. Dann haben diese Staaten nach 2008 nur eine Handvoll anderer Staaten weltweit, die in guten Beziehungen zu Russland stehen, Südossetien und Abchasien als unabhängige Staaten anerkennt. Ihre Pässe bringen den Menschen eigentlich nichts. Sie reisen mit den russischen Pässen, die sie haben. Und zugleich haben sich die Beziehungen zum Mutterland Georgien, zum Rest Georgiens nochmal erheblich erschwert. Da ist fast kein Kontakt mehr möglich. Man kann von Kerngeorgien aus Südossetien zum Beispiel überhaupt nicht mehr bereisen, was bis 2008 noch ging. Und Südossetien ist mit einem Grenzzaun abgetrennt und der bewegt sich auch immer weiter ins georgische Kernland hinein. Vor allem aber für Georgien relevant sind die mehreren tausend russischen Soldaten, die seit 2008 in diesen beiden Regionen stationiert sind, und zwar mit Stützpunkten, regelrechten Stützpunkten mit einsatzfähigen Militärkräften.
Wie hat sich denn das, was man so unter der internationalen Gemeinschaft versteht, 2008 verhalten? Welche Vermittlungsbemühungen gab und vielleicht gibt es in diesem Konflikt?
Also es hatte vorher, vor 2008, über Jahre Vermittlungsversuche und Verhandlungsformate gegeben. Die traten aber auf der Stelle seit langem. Auch das vielleicht eine Parallele zum Donbass jetzt und den Minsker Verhandlungen. Georgien kam damals zu dem Ergebnis, dass nur die NATO-Mitgliedschaft Georgien schützen würde vor Russland. Und es gab 2008 im Frühjahr, also wenige Monate vor der Eskalation, ein Gipfeltreffen der NATO. Georgien machte sich damals große Hoffnungen, den MAP zu bekommen, den Membership Action Plan. Das ist sozusagen die Fahrkarte in die Mitgliedschaft. Und sie machten sich deshalb Hoffnungen, die Georgier, weil sie vorher jahrelang auch an der Seite der Amerikaner im Irak und in Afghanistan gekämpft hatten. Die USA waren damals auch dafür, den Georgiern diesen Fahrplan zu geben. Vor allem Deutschland hat gebremst. Stattdessen bekam Georgien, wie auch die Ukraine damals, das Versprechen, irgendwann aufgenommen zu werden. Wir haben das eingangs gehört. Und darüber sind sie bis heute nicht hinaus. Über die Folge dieser Entscheidung wird gestritten bis heute. Einige sagen, mit der Zusage für die NATO-Mitgliedschaft, irgendwann habe die NATO Russland bedrängt und Russland habe angegriffen, weil Georgien Mitglied werden wolle oder solle. Die Georgier sagen ganz im Gegenteil, die Absage damals an den Membership Action Plan war der Fehler. Russland habe das Fenster der Möglichkeiten genutzt und angegriffen, weil Georgien noch nicht NATO-Mitglied war. Und genau das trifft jetzt möglicherweise auch auf die Ukraine zu. Das sagen ja die Ukrainer, dass das Hinhalten der NATO der Ukraine Russland zur Aggression motiviert.
Welche Parallelen der sich zuspitzende Konflikt um die Ukraine mit dem Krieg in Georgien 2008 hat Gesine Dornblüt für uns analysiert. Besten Dank.